Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Kurt Klemme, Geschäftsführer der Reederei Nord. Moin, Herr Klemme.
Guten Tag.
Herr Klemme, wenn ich nicht ganz falsch liege, die Reederei vor rund 60 Jahren gegründet und die Flotte umfasst heute 10 Tanker, 13 Containerschiffe, 10 Bulker.
Mhm, korrekt, ungefähr, ja. Genau, 36 Schiffe. Davon sind 5 im Fremdmanagement, und also Shipmanagement-Schiffe. Ein paar Schiffe sind Investorenschiffe, wo 50-50 Eigenkapital ist. Aber das Großteil der Schiffe, ungefähr 80%, gehört der Eigentümerfamilie der Reederei.
Wenn Sie heute mit dem ersten morgendlichen Kaffee einen Blick auf die Flotte werfen, ich gehe mal davon aus, dass Sie sich stets einen Überblick behalten, geht der Gedanke dann eher in Richtung, ja, das passt schon, oder eher in Richtung, oh Gott, da müssen wir jetzt aber mal was tun?
Also die erste Reaktion heute Morgen oder Freitag war, oh Gott, raus aus dem Container. Pazifik wird schwierig, der Pacific Trade. Aber dann Montagmorgen nach 3 Nächten geschlafen, sagt man, nee, unser Konzept seit Gründung durch Klaus Oldenhoff damals war immer Diversifikation. Ein Schiffsmarkt läuft immer schlecht und zwei laufen immer gut bis mittel bis gut. Und nicht alle Eier in einen Korb, und deswegen bleiben wir in allen Segmenten, 3 Segmenten investiert, Container, Bulker, Tanker. Man muss dann nur sehen, dass man innerhalb des Segments dann entsprechende Charterdeckung immer sucht. Und das Wichtigste ist bei den 3 Segmenten immer unsere Philosophie, gute Technik. Meistens bei Neubauten ist das einfach, und bei Secondhand muss man sehr kritisch sein. Gute Technik, günstiger Preis und Standardtonnage, die man schnell, leicht an- und verkaufen kann. Denn letztlich die Musik in der Schifffahrt, das wirkliche Geld, verdient man nur mit dem An- und Verkauf, nicht so mit dem Betrieb.
Wenn man sich die Flotte anguckt, sie ist ja relativ jung. Sind noch Schiffe im Orderbuch? Also erwarten Sie noch welche?
Wir haben noch ein Schiff von der Vierer-Serie von Containerschiffen. Das kommt jetzt im Juni. Wir hatten so im Mitte 23, hatte der Neubaumarkt mal so einen Dip genommen. Und da haben wir 4 1900er in China bei Wenchong bestellt. Das ist traditionell unser Geschäftsmodell gewesen. Also Fiederschiffe zwischen 1700 und 4000. Und konnten wir 4 relativ günstig bestellen. Und eins haben wir weitergereicht an einen Kunden. Und die anderen 3 haben wir im Eigentum, und das letzte Schiff kommt jetzt im Juni von der Werft. Und glücklicherweise haben wir sie alle an eine sehr gute Adresse vor 2 Jahren verschartern können.
Und wenn ich Sie eben richtig verstanden habe mit den Containern, dann ist es vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, dass Sie jetzt weitere Neubauten bestellen in dem Segment, also kurzfristig?
Ja, schwer zu sagen. Also wenn wir die einzelnen Segmente gehen, Container, das ist halt, das Orderbuch ist halt grauenhaft, wenn Sie denken, dass 40% der existierenden Flotte nach TU bestellt ist. Da ist großes Verschrottungspotenzial, gerade bei den großen Linien wie MSC, die haben ja sehr viele alte Schiffe, die verschrottet werden müssen, wenn der Markt mal knallt. Die Frage ist natürlich immer, sind da genug Kapazitäten da, um die Schiffe alle zu verschrotten? Das dauert ja dann noch 2-3 Jahre. Und unsere Erfahrung aus Lehman 2008 hat uns doch gezeigt, dass es da eine ganze Reihe von Jahren dauert, bis so ein großes Orderbuch ausgeschwitzt ist. Und deswegen, wir haben erwartet, dass es irgendwann knallt. Ja, das erwarten wir schon letztlich seit Ende von Covid, hat bisher noch nicht passiert. Und jetzt vielleicht dieser Zollkonflikt oder Handelsstreit mit China kann dazu führen, dass es einen Ausleser gibt. Und dann würde es wahrscheinlich 2-3 Jahre dauern, vielleicht 4 Jahre, bis Schiffe verschrottet sind, und dann werden auch Neubauten verschoben, bis sich das alles wieder reguliert hat. Und deswegen würde ich jetzt bestellen auf Lieferung in 2 Jahren, wäre ich kritisch, in 4 Jahren ja.
Aber das würde ja wahrscheinlich mit den aktuellen Werftzeiten sowieso nicht früher als 4 Jahre gehen.
Oh, die Chinesen haben Bauplätze, ja, und die bieten sich auch gerne an, guten Accounts. Also die Anfragen kriegen wir schon, wollt ihr noch was Ende 27 haben? Also da sind schon Plätze, und die Preise sind auch nicht so weit entfernt, aber ich würde eher länger gehen, denn dass der Markt ist doch meines Erachtens zu stark überbaut.
Wenn es denn knallt, haben Sie eben gesagt. Was denken Sie denn, wann knallt es denn?
Ja, also heute Morgen habe ich mit unserem, wir haben ja befrachten unsere Schiffe meistens in Joint-Venture-Plattformen, weil wir in jedem Segment, in dem wir investiert sind, sind wir letztlich zu klein, um einen richtigen Marktauftritt zu haben und haben deswegen Joint-Ventures. Im Containerbereich ist das Hanseatic Unity, das sind 100 Schiffe zusammen mit anderen großen mittelständischen Partnern hier in Deutschland. Und habe heute Morgen mit denen gesprochen und so, ist es soweit knallt? Sagt er, nein, die Linien brauchen kleine Schiffe, es ist einfach viel zu wenig bestellt worden. Mhm. Und in der Tat ist es so, alles zwischen 1.000 und 4.000 Teu ungefähr, ist das Wachstum der Flotte eigentlich negativ, weil die Schiffe zu sehr altern.
Das wäre dann doch wieder ein Grund zu sagen, okay, wir nehmen doch noch ein paar mehr ins
Ohr. Ja, ja.
Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen.
Aber nein, also die Frage ist, dass da würde ich lieber in andere Segmente gucken. Das ist zu unsicher, das Container-Segment insgesamt da. Und meistens ist unsere Erfahrung auch, es wird wahrscheinlich im Feederbereich viel zu wenig Schiffe geben. Da wird ein großer Bedarf von den Linien kommen. Aber wenn das den Linien schlecht geht, dann kommen sie wieder damit auf die Idee, erstens alles nachzuverhandeln und zweitens less for longer und so. Und zweitens fahren sie wegen ihrer Einheitsrate. Sie kriegen $8,000 oder jetzt vielleicht $10,000 für jeden Schiffstyp, ob es 1.700 Teu sind oder 5.000 Teu. Das ist dann die neue Einheitsrate. Das haben sie ja mit uns auch ab 2008 gemacht. Letztlich bis Covid wurden wir so rasiert durch die Linien. Und die EU-Freistellungsverordnung hat ja noch dazu geführt, dass dann extreme Kumulierung von fast ein Oligopol auf der Linienseite gab. Es gab ja letztlich 80% der Containertransports der Welt waren anhand von drei Allianzen. Das war ja ein relativ System mit Schlagseite. Das hat die Kommission auch dann über Covid erkannt. Aber wir haben die Befürchtung, dass wir wieder in so eine Struktur reinkommen, dass wir von so einem Oligopol in die Zange genommen werden als kleine Reederei.
Im Moment ist es ein bisschen besser geworden. Ich erinnere mich an das Gespräch, das auch wir schon mal geführt haben. Da haben Sie gesagt, die Linien, das ist einfach keine Verhandlung, das ist einfach nicht fair aus Ihrer Sicht. Hat sich das ein bisschen gelegt in der Zwischenzeit?
Das hat sich gelegt, vor allem durch den Aufbruch, dass Maersk jetzt mit Hapag-Lloyd zusammengegangen ist und die Allianzen sich neu organisiert haben. Das hat geholfen. In der ganz schwierigen Zeit haben wir es erlebt, dass wir in Skandinavien mit einem Büro eines Befrachters gesprochen haben und sagen, wir können das Schiff so und so und so. Und der hat uns eine Rate genannt, die sehr niedrig war. Und dann haben wir in Frankreich angerufen, das Schiff anzubieten und hörten da genau die gleiche Zahl. Und dann haben wir uns gefragt, das ist ja erstaunlich, wie die Kommunikation da stattfindet, die nicht stattfinden darf. Also das hat sich deutlich gebessert.
Sind denn vielleicht Second-Hand-Käufe eine Option? Wenn ich das eben richtig rausgehört habe, sind Sie jetzt nicht so der allergrößte Fan davon, aber damit könnte man ja auch kurzfristig Tonnage bekommen, um diesen Bedarf an Feederschiffen bei den Linien zu decken. Und dann müsste man nicht auf den Neubau warten, sondern könnte sagen, okay, wir kaufen jetzt dazu und haben dann was da.
Machen wir auch. Wir gucken uns das immer wieder an. Eigentlich monatlich inspizieren wir Schiffe von 1900 bis 4000. Inspizieren wir, weil wir die meistens dann noch ganz gut schließen können für 2 Jahre an große Linien. Deswegen gucken wir uns das an. Problem war, das meiste ist chinesisch gebaut und die Schiffe sind Tier 2 und haben dann in wunderbarer Weise ein Keylaying-Zertifikat für Tier 2. Das ist aus dem Jahre 2015 oder so datiert und das Schiff ist 2022, 2023 gebaut. Und das ist uns dann zu heiß. Das ist oft das größte Hürde. Wenn wir darüber hinweg sind, meistens bieten wir und verhandeln wir, aber es gibt derzeit zu viele Käufer.
Kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Segment. Die machen ja nicht nur Container, zum Beispiel auch Bulker. Und ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass das Orderbuch für Bulker ich glaube, 25% geschrumpft ist. Ist das etwas, wo Sie sagen, okay, da können wir uns eher vorstellen, auch kurzfristig oder mittelfristig Neubauten zu platzieren?
Ja, also das ist einer unserer Hauptfokus derzeit in Bulker. Da gibt es ein Orderbuch, das ist aber vor allem Segment Ultramaxe, Kamsarmaxe. Ich glaube, das liegt so bei 18% derzeit. Das ist eine völlig überschaubare Größe, wenn Sie sehen, was das Wachstum ist oder das Alterung der Flotte ist das mehr ein Flottenersatz. Und dann haben sie auch viele, viele Schiffe, die gebaut worden in der Boomzeit, bestellt worden sind, 2007, 2008, die vom Verbrauch her völlig unattraktiv sind und die letztlich in einem Segment fahren. Also das schauen wir uns auf jeden Fall an. Da müssen die Preise erst noch 10-20% runterkommen, bevor wir wirklich bestellen. Wir würden da eher Secondhand kaufen. Aber das ist einer unserer Hauptfokus derzeit. Und dann die Größe Ultramax und vielleicht auch Kamsarmax. Wobei jetzt wird auch über Capesize, kann man drüber nachdenken, durch gewachsene Bauxit-Trades nach China ist der Caper-Markt wieder etwas attraktiver geworden.
Würden oder werden Sie kaufen? Sie haben gerade würden gesagt.
Wir wollen gerne kaufen und inspizieren regelmäßig Schiffe, Aber auch da ist das Hauptproblem, da ist es noch schlimmer als es bei Containerschiffen, weil da die ganzen Griechen sofort unterwegs sind und relativ entschlossen kaufen, auch ohne groß zu inspizieren. Also das habe ich in der Schifffahrt gelernt. Ich bin da jetzt zarte 26 Jahre in der Schifffahrt. Man muss da Geduld haben, man darf kein Geschäft erzwingen. Wenn das Schiff nicht passt dann und jemand anders mehr bietet, einen Preis, der sich nicht rechnet, dann zieht man weiter. Es wird sich schon irgendwas ergeben.
Und bei den Tankern, auch da sind Sie aktiv?
Ja, Tanker sind wir ganz positiv. Da gibt es auch ein großes Orderbuch im Bereich der LR2-Tanker. Das ist, glaube ich, fast über 30%. Aber im Rohöl-Tanker-Bereich, wo wir hauptsächlich sind, da ist nicht so viel gebaut. Klar, die Befürchtung ist immer, dass die LR2-Tanker rüberschwappen in den Aframax-Bereich. Aber da würden wir auf jeden Fall auch Ordern platzieren. Das ist am einfachsten. Derzeit haben wir uns die letzten Jahre haben uns immer China angeguckt und auch mit Werften da gesprochen. Jetzt waren die Preise in den letzten Monaten runtergekommen, dass man sich das anschauen konnte. Aber da sagte unser Tankerbüro, mit den US-Sanktionen, die da jetzt kommen, oder diese US-Gebühren, die da kommen, muss man sich vielleicht überlegen, ob man doch nicht wieder nach Japan oder Korea geht. Denn unsere Schiffe fahren alle USA. Da liegt die Musik. Und rein chinesische Schiffe, wenn die wirklich, was Sie sagen, 1 bis 1,5 Millionen Dollar pro Hafenanlauf bekommen, das ist fast so viel Geld wie die Fracht. Das ist also absurde Zahlen.
Was machen Sie denn dann, wenn das so kommt mit Ihren Schiffen?
Ja, unsere ganzen Schiffe sind nicht alle, ja, Tanker sind alle nicht chinesisch gebaut.
Okay.
Wir werden davon profitieren.
Okay.
Auf jeden Fall. Da sind wir ganz guter Hoffnung. Und Container und Bulker sind alle chinesisch gebaut, durch die Bank weg. Und was wir im Bulkbereich sehen, ist, dass die großen Operator derzeit keine chinesischen Bulker einchartern wollen, sondern vor länger, weil sie ihre Suez und so bedienen müssen aus USA. Und wir erwarten, dass da erstmal eine Disruption im Markt gibt, weil alles, was nach USA geht, wird jetzt japanisch gebaut sein, vor allem japanisch gebaut sein. Und die ganzen Operator müssen ihre Linien umbauen, müssen ihre Services umbauen. Und dadurch wird wieder die Ton-Mai-Ratio sich verschieben und es wird eher gut sein für den Markt. Ja.
Und für die Reederei Nord?
Das hoffe ich auch, ja, das ist gut. Bisher ist der Bulkmarkt die letzten 2 Jahre nicht besonders toll gewesen, entgegen allen Voraussagen. Aber wir bleiben da positiv, denn man muss immer positiv sein, sonst könnte man in der Schifffahrt nicht arbeiten.
Das stimmt. Andererseits, gerade jetzt im Moment, ist es ja vielleicht auch noch mal schwieriger, irgendwie langfristig zu planen, weil man heute nicht weiß, welche Sau, also handelspolitisch gesprochen, morgen durchs maritime Dorf getrieben wird. Also das stelle ich mir sehr schwierig vor, da Einschätzungen und Voraussagen zu treffen innerhalb einer Reederei.
Innerhalb der Reederei, ja. Internationaler Handel und Globalisierung, da sind wir relativ entspannt. Diese Trump-Administration ist eine natürliche Entwicklung, eigentlich eine Korrektur oder eine Gegenreaktion einer Entwicklung, die extrem schnell gegangen ist mit der Globalisierung. Und viele Menschen waren da nicht mitgenommen und fühlten sich übergangen, haben Jobs verloren, dies und das, und wählten dann jemanden, der das versucht hat, der sagt, ich werde das umdrehen. Aber das ist eine Entwicklung, die langfristig auch ein Herr Trump und die Republikaner nicht aufhalten können, dass die Welt sich weiter globalisiert. Und wenn Sie das im großen Zusammenhang sehen, ich habe da irgendwie meine Doktor auch hat das auch betroffen, das Thema damals im internationalen Strafrecht, aber das ist ein sehr weiter Bogen. Aber wenn Sie sehen, letztlich angefangen, als die Menschheit aus Ostafrika rausgekrabbelt ist und die Welt besiedelt hat, ist die Globalisierung letztlich die ganze Zeit vorangeschritten. Es gab dann so große Rückschritte wie der Zusammenbruch des Römischen Reiches, das war das eine. Das zweite waren die Zäsur des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Aber wenn Sie dann zum Beispiel zurückgehen ins Jahr 1900, da war es in Europa so, dass sie überall in Europa ohne Ausweis reisen konnten, nur ein Briefumschlag mit ihrem Namen reichte. Die Welt war total globalisiert, es gab keine Handelsschranken, alles war sozusagen frei. Wer Geld hatte, konnte reisen und handeln. Und durch die beiden Weltkriege sind wir handelspolitisch zurückgeworfen worden. Und nach 1945 oder 1948 mit dem Koreakrieg nahm dann Entwicklung wieder Fahrt auf, die 1914 gestoppt war, und hat sich extrem natürlich durch den technologischen Fortschritt verstärkt, der dazu geführt hat, dass es den Menschen jetzt einfach ein bisschen zu schnell gegangen ist. Deswegen wird so ein Trump gewählt. Aber letztlich ist eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Die wird, wenn kein Untergang des Römischen Reichs kommt oder kein großer Krieg wird, wird das so weitergehen. Ja, die Menschen in China und in Indien und Indonesien, die wollen alle ein Auto haben, die wollen einen Kühlschrank haben und eine Klimaanlage haben. Und dass diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten.
Das ist ja prinzipiell gut für so eine Branche wie die Schifffahrt. Wir haben jetzt eben über die Teilsegmente gesprochen bei der Reederei Nord. Haben Sie denn so etwas wie eine Zielmarke für die Flotte? Also ich erinnere mich, es ist schon einige Jahre her, aber da haben wir uns mal darüber unterhalten und da hieß es mal, ja, man könnte sich auch vorstellen, eine Flotte von bis zu 80 Schiffen zu betreiben. Ja. Haben Sie da so eine Zahl am Schreibtisch hängen, wo Sie hinwollen mit der Flotte?
Ja, also schön wäre es immer eine Flottengröße von so 50 Schiffen mindestens zu haben, damit man im Markt wahrgenommen wird, im Chartermarkt. Aber Schifffahrt ist total opportunistisch. Es hat keinen Sinn, nach Größe und Flottenliste zu gucken, sondern die müssen nur nach Profitabilität der Investments gucken. Und ich kann aber so etwas sagen, wir würden wahrscheinlich über eine Größe von, wenn wir sagen 80 Schiffe oder 100 Schiffe, wäre natürlich dann wär ein großer Teil Shipmanagement da. Und wir würden nie mehr als vielleicht die Hälfte der Flotte im Shipmanagement haben, denn wir wollen uns eigentlich davon nicht abhängig machen, dass man Shipmanager wird und plötzlich das Personal beschäftigt hat und dann verliert man Kunden und muss sich verbiegen und so. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Wir würden, also eine Traumzielsetzung würde ich schon sagen, 50 eigene Schiffe und nochmal 30 beredert sozusagen, das wäre eine gute Größe. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen in den nächsten 10, 20 Jahren. Muss auch nicht. Man kann das Geld auch anderweitig gut investieren in Immobilien oder in Aktien und so.
Das kann man tun. Man könnte ja theoretisch auch innerhalb der Schifffahrt in andere Segmente gehen. Also Container, Bulker, Tanker ist jetzt schon in der Flotte. Sie könnten ja auch in andere Schifffahrtssegmente einsteigen. Ich weiß nicht, Offshore-Schiffe machen immer mehr Räder, dass sie da sich engagieren oder weitere Nischen. Wäre das etwas, wo Sie sagen, okay, das gucken wir uns an?
Ja, wir haben uns das alles angeguckt, vom Kettle Carrier über Multipurpose und Wind Offshore. Wir waren bei Werften und haben auch Berater eingestellt und also Gas und so. Und das Problem der letzten Jahre war immer, dass sie halt auf den Dollar 4,5% bekommen, risikolos. Und jetzt sind Immobilieninvestments sehr interessant, auch und hier in Deutschland gerade, da kann man auch 8% verdienen. Da macht es wenig Sinn, einen Gastanker zu kaufen, der 300 Millionen kostet und dann eine 3-4% Verzinsung haben und dann sagt einem der Charterer, ja, der Markteintritt, der ist halt teuer für euch. Letztlich hat sich das nicht attraktiv. Wind Offshore, da kriegt man keine langfristigen Chartern für sehr, sehr teure Schiffe. Das ist ja so ein Wind Offshore Versorgungswessel in Norwegen gebaut, kostet ja schnell mal 60 Millionen Euro und man kriegt also keinerlei Charterdeckung. Für das Geld kann man eigentlich einen schönen Aframax-Tanker kaufen, den man spot beschäftigt. Ja. Letztlich fanden wir immer diese ganzen Nischensegmente nicht so attraktiv. Und das, was ich eingangs sagte, ist, wir haben mal gesagt, Standardschiffe. In allen Drecksegmenten Standardschiffe. Und das sind alles Spezialschiffe, das sind oft Prototypen, die technische Risiken haben. Dafür war unser Geld uns dann letztlich zu schade.
Standardschiffe im Sinne von weniger Risiko eingehen.
Weniger Risiko, ja, Standard in zwei Punkten. Erstens, wenn Sie so ein Wind-Offshore-Schiff haben, dann haben Sie eine Charter von 2, 3, 4, 5 Jahren. Und dann endet die, dann wird Ihnen der Kunde sagen, oh, ich kann die Charter verlängern, aber es muss alles umgebaut werden, die Technik hat sich geändert. Das ist ein riesentechnisches Risiko, weil es ein Prototyp ist. Sie müssen das Schiff für viel Geld umbauen. Und das andere ist, Sie kommen nicht raus. Sie können das Schiff nicht verkaufen, weil es keinen liquiden S&P-Markt gibt. Das Tolle ist ja, so ein 1900er Containerschiff, wir haben das in der Bandbreite gesehen zwischen 22, 23 von Vention bis zu $50 Millionen. Ja, und das Ding ist liquide, können es innerhalb von 4 Wochen verkaufen. Sofort ein Markt da. Und das würde mich bei diesen ganzen kleineren Segmenten, Prototypsegmenten doch abschrecken.
In den Segmenten, in denen Sie aktiv sind, arbeiten Sie ja schon seit längerem oder seit jeher wahrscheinlich mit Investoren, wenn es um die Flotte geht. Ja. Und Sie sprachen auch am Anfang schon von Investorenschiffen. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Lage auf dem Markt für, ich nenne es jetzt mal Schiffsfinanzierung? Ist das attraktiv aus Sicht eines Reeders?
Also Eigenkapital oder Fremdkapital?
Sowohl als auch.
Also Eigenkapital gibt es sehr viel derzeit, wenn Sie Projekte haben. Die sitzen hier alle ganzen Private Equity Fonds, die in London sitzen und US-amerikanisches Geld haben. Die brauchen ja alle dringend Projekte. Und wenn Sie ein gutes Projekt haben, kriegen Sie es sofort platziert. Bloß wir haben keine Projekte, ist derzeit alles sehr, sehr teuer. Und deswegen Eigenkapital gibt es viel da. Und auch was wir traditionell hatten, wir hatten früher mal Friends and Family, der Eigentümerfamilie, dann gar das KG-Geschäft. Wir hatten bis zu einem Drittel der Flotte war KG-Geschäft. Und als das dann mit Lehman verschwand, hatten wir Private Equity. Das war teilweise sehr gut, teilweise sehr, sehr tränenreich. Hauptproblem bei dabei war, wir sind eigentlich ganz gut damit gefahren, dass die Investoren aus USA meinten, sie müssten uns managen und uns genau vorgeben, wann sie Schiffe, wann wie was zu schließen ist. Und das sind meistens doch hatten die nicht so viel Schifffahrtsexpertise und haben viele Fehlentscheidungen getroffen. Und uns haben uns dann nachher immer wieder eine Vorhaltung gemacht, wie wir gesagt haben, guck mal, unsere Schwesterschiffe sind gut gelaufen, ihr habt halt einfach zu früh geschlossen oder dies und das. Und das war im Punkt Management doch sehr mühsam, muss man sagen.
Und wie ist das denn jetzt? Also wie ist die Flotte im Moment aufgestellt?
Jetzt haben wir Friends and Family und so ein bisschen Geschäftspartner, eine börsennotierte Reederei, wo wir ein paar Aktien halten, die uns Schiffe gegeben hat. Und dann ist ein Charter aus Frankreich, der uns Schiffe gegeben hat zum Management, wo wir Geschäftsbeziehungen hatten und der fand, dass wir das Management ganz gut machten und so. Und wir suchen aber insgesamt, ist unsere Idee, wieder ein Private Placement in Deutschland zu entwickeln. Also ein KG-Fonds, KG-Gesellschaft, aber dann mit größeren Tickets.
Ist das realistisch? Also sind Sie da zuversichtlich?
Ja, es gibt sehr viel Geld. Wir sind einfach angesprochen. Das ist gar kein Thema. Bloß wir können natürlich hier in Hamburg, ja, Freunde und Familie und so nur ansprechen, wenn das wirklich gute Projekte ist, die man auch selbst zeichnen würde. Und wir haben da schon die ersten, wo wir dann die Eigentümerfamilie 50% hat und die anderen 50% sind Friends and Family. Das heißt, man sitzt zusammen in einem Boot. Aber das alte KG-Modell, das ist, glaube ich, nicht mehr platzierbar. Regulatorisch ist das schon zu anspruchsvoll.
Sie sprechen die Eigentümerfamilie an, die Familie Oldendorf. Ist die in die Flottenentwicklung, nenne ich es jetzt mal, aktiv eingebunden?
Ja, ja, wir haben dreimal im Jahr Beiratssitzungen und Strategiesitzungen. Und da gucken wir die genaue Flottenentwicklung durch und jedes An- und Verkaufsgeschäft wird strategisches An- und Verkaufsgeschäft wird mit der Familie besprochen und vereinbart sozusagen.
Vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben, so ganz grob, wenn es sich um Schiffe handelt, bei denen die Eigentümerfamilie investiert ist, plus Family and Friends oder anderes, wie sind da so ungefähr die Anteile, also wie viel hält so eine Eigentümerfamilie an dem Schiff?
Also wir sagen mal mindestens 51%. Damit wir über den Verkauf entscheiden können. Unsere Erfahrung ist nämlich, dass diese KG-Investoren, die verkaufen viel zu spät. Die hängen meistens aus steuerrechtlichen Gründen da drin und die Private Equity verkaufen viel zu früh. Und das heißt, wir wollen über den An- und Verkauf bestimmen. 51%. In der Regel zwischen 51% und 75% hat die Eigentümerfamilie und der Rest Investoren. Wobei wir es immer einräumen, Pull Options und Put Options, dass wir sagen, wenn wir verkaufen wollen und die Investoren wollen nicht verkaufen, dann können sie uns auskaufen zum Marktpreis. Oder andersrum, wenn die verkaufen wollen, wir aber nicht, können wir sie auskaufen. Das gibt den großen Investoren doch einen gewissen Komfort, dass sie raus können.
Wie sehen denn Investoren oder wie sieht der Finanzmarkt das? Also sie werden natürlich sagen, dass es vorteilhaft ist, also sie jetzt, wenn man mit einer familiengeführten oder mit einer Reederei arbeitet, wo es eine eigene Familie gibt, die da auch wirklich noch mit involviert ist. Also was sind da die Vorteile, das Argument?
Das Hauptargument für die ist immer, der Amerikaner sagt, skin in the game. Also wenn die Eigentümerfamilie investiert wird, muss das ein gutes Projekt sein, sonst würden sie es nicht machen. Und die machen das ja schon seit drei Generationen recht erfolgreich. Dann da gibt es ein großes Vertrauen. Ja, das ist auf jeden Fall das Pro. Das Korn ist so ein bisschen, dass unser Reporting natürlich nicht diese vielen bunten Bilder produziert, die so früher die KG-Häuser produziert haben oder jetzt andere Fonds. Wir kriegen einmal im Quartal, gibt es dann eine E-Mail mit einer Excel-Liste und Berechnung. Und das muss den Investoren dann reichen, da muss Vertrauen herrschen vor allem.
Und das funktioniert so?
Bislang ja. Wie gesagt, das Gute ist, dass wir anbieten, wenn ihr raus möchtet, können wir euch auskaufen. Und andersrum, ihr könnt uns auch auskaufen.
Ganz am Anfang habe ich von dem morgendlichen Kaffee gesprochen. Deswegen würde ich das Gespräch vielleicht einmal abrunden mit der Frage, wie sind denn so die Pläne? Also was steht so bei Ihnen, bei der Reederei Nord im Moment auf der Prio-Liste ganz oben?
Prio-Liste, Investitionen in Tanker und Bulker.
Okay.
Secondhand, Neubau, gucken wir uns an.
Eher Secondhand oder eher Neubau?
Opportunistisch. Also beim Tanker kann man sich eher Neubau vorstellen, schätze ich, weil es da Plätze gibt in China. Mit den Einschränkungen der amerikanischen Trade im Bulk-Bereich wahrscheinlich sind die Preise noch zu hoch, im Neubau eher Secondhand.
Und Container erstmal stillhalten?
Wenn wir ein schickes Secondhand-Schiff sehen, wo wir das 2 Jahre schließen können, würden wir das auch machen, aber insgesamt sind wir da ein bisschen kritisch, denn die Auswirkungen des Zollkonflikts da zwischen Amerikanern und China, das muss man erstmal auch sehen, was da rauskommt, ja.
Das kann sich ja auch sehr schnell wieder ändern, wie wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben.
Ja, aber da haben wir noch einen Präsidenten, der hat ja irgendwie offensichtlich eine narzisstische Störung. Und der ist noch drei Jahre und dreiviertel Jahr im Amt. Und da in der Zeit kann er viel Unruhe anrichten. Und ich meine, seit Beginn seiner Amtszeit hatte ich ihm nie verstanden, dass die Börsen so hochgegangen sind, wo das gejubelt hat. Denn der Mann hat das Kapitol stürmen lassen damals vor 4,5 Jahren. Und das haben die Menschen irgendwie vergessen, glaube ich. Ich glaube, der steht nicht auf dem Boden der Verfassung, würde man in Deutschland sagen.
Das würden zumindest wahrscheinlich viele genauso sehen, ja. Wir werden sehen, wie sich all das entwickelt und vor allen Dingen natürlich auch, was das für Folgen hat für die Flotte der Reeder Rhein-Nord, für die Arbeit der Reeder Rhein-Nord. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Für den Moment soll es das gewesen sein, Herr Klemme. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für Ihre Einladung.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.